Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 7a und 7b. Beratung der Anträge der Fraktion der AfD mit den Titeln Öl- und Gasembargo verhindern, Bürger und Unternehmen schützen sowie deutsche Arbeitnehmerinteressen bei Energieembargo berücksichtigen, Massenentlassung in Schwedt verhindern. Für die Aussprache sind 39 Minuten vorgesehen. Wenn sich alle setzen, die jetzt an der Debatte teilnehmen wollen, wäre das schön. Wunderbar. Ich eröffne die Aussprache und gebe das Wort Steffen Kotré für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der brandenburgische Ministerpräsident Steinbach hat gesagt, dass jede Woche ohne Ölembargo eine gute Woche ist. Und recht hat er. Und ich sage, dass jedes Jahr ohne Embargo und ohne Sanktionen ein gutes Jahr ist. Denn diese Embargos, die schädigen uns, meine Damen und Herren. Und Herr Minister Habeck hat uns ja auch getäuscht. Er hat gesagt, wir würden also von diesem 35-prozentigen Anteil russischem Öl schon längst auf 12% gesunken sein. Ich habe die Bundesregierung gefragt. Also da kam mitnichten die Antwort, dass das bekannt sei und auch nicht, woher also wir dann dieses Öl dann hätten beziehen sollen und welche Sorte und wie auch immer. Also es wird, vermute ich mal, mitnichten so der Fall sein. Zumindest weiß die Bundesregierung darüber nichts. Und das ist eine unverantwortliche Politik, denn sie müsste genau wissen, was jetzt hier zu tun ist und woher das Öl kommt, meine Damen und Herren. Aber man sieht daran, dass hier mehr Durchhalteparolen geschwungen werden und mehr Durchhaltepropaganda gemacht wird, als dass reale Politik hier die wirklichen Probleme adressiert. Das Ölembargo funktioniert so nicht, meine Damen und Herren. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Ungarn, die sich also dagegen wehren und uns hier noch ein wenig Luft zum Atmen verschaffen. Und die Ungarn haben es ja auch mal beziffert, was es sie kostet. Es kostet sie 15 bis 18 Milliarden Euro. Und anhand dieser Zahlen können Sie sich ja mal ausrechnen, was es uns kostet, wenn wir dieses Ölembargo wirklich durchführen. Aber auch dazu haben wir keine verlässliche Politik, diese Kosten beziffert. Ich habe es befragt, ich habe die Bundesregierung gefragt. Und normalerweise muss man diese Kosten berechnen, wenn man denn einen solchen tiefen Einschnitt macht. Aber nichts da. Und da auch erkennen wir eben diese unverantwortliche Politik hier zulasten unserer Menschen im Land. Und wir sehen es ja eben auch gerade in der Uckermark, PCK Schwedt. Da werden die Lichter ausgehen, trotz aller schönen Worte und trotz aller Beteuerung, dass man das verhindern möchte. Aber die ersten Mitarbeiter verlassen dort schon das Werk. Das heißt, da ist schon gezündelt worden. Und das heißt, dass dieses Land jetzt, dass dieses Werk jetzt schon anfängt auszubluten, dank dieser unverantwortlichen Politik der im wirtschaftlichen Sinne verbrannten Erde, meine Damen und Herren. Herr Habeck hat zwar ein Eid geschworen, vom deutschen Volk den Schaden abzuwenden, aber er macht genau das Gegenteil. Er schädigt uns hier sehr massiv. Wenn wir dann die Folgen betrachten, 1.200 Arbeitnehmer in diesem Werk und nochmal 2.000 bis 4.000 Arbeitnehmer bei den Zuliefererbetrieben, dann ist das ein Kollateralschaden, den wir so nicht hinnehmen können. Das ist unsoziale Politik, meine Damen und Herren. Herr Habeck hat uns auch an anderer Stelle getäuscht. Er hat eben gesagt, die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke würde nicht Gasreserven einsparen. Aber das ist ja eben nicht so, denn wir haben viel, viel mehr Potenzial, Gas einzusparen, als er zugibt. Herr Kollege, meine Damen und Herren, wir lehnen das Ölembargo ab. Vielen Dank.
Die Kollegin Franziska Maschek spricht jetzt für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, meine Rede heute wird keine klassische Rede. Ich beginne mit einer Geschichte. Ich beginne mit meiner Geschichte. Und sie heißt Am Waldrand. Am Waldrand, so hieß die Bushaltestelle, an der ich als sechsjähriges Mädchen immer einstieg, um in die Musikschule zu fahren. Ich hatte einen kleinen Kofferroller und ein Akkordeon da drauf. Wenn ich zurückkam, stieg ich aus diesem alten Schlenkerbus, die drei hohen Stufen runter mit meinem Kofferroller und dem Akkordeon da drauf. Diese Bushaltestelle durfte ich nicht verpassen. Denn hätte ich sie verpasst, wäre die nächste Haltestelle sehr weit weg gewesen. Straße F am PCK in Schwedroda. Ich nahm also meinen kleinen Kofferroller mit dem Akkordeon drauf und zog ihn über die rauen, holprigen Betonplatten, vorbei an parkenden Trabis, Wartburgs, rumpelnd über die Teerfugen, entlang unserer Wohnblocks. Dann trug ich mein Akkordeon in den vierten Stock. In unser Wohnzimmerfenster vor dem Balkon leuchtete das ganze Jahr ein Licht, manchmal zwei. Die Fackeln vom PCK. Das waren die 80er, das war meine Kindheit. Neubaublöcke, viele Kinder, die sich morgens sammelten und gemeinsam zur Schule liefen, draußen spielten, im Ruderverein waren, in der Musikschule. Wir hatten ein Theater, ein Zentrum Warenhaus, eine Papierfabrik, eine Schuhfabrik, Betonwerk und das PCK. In Schwedt lebten 51.000 Menschen. Dann kam der Mauerfall, die Wiedervereinigung. Heute nennen wir es Strukturwandel oder Transformation. Damals, für mich, für meine Familie, war es einfach ein Zusammenbruch. Ich war 10. Von den zeitweise über 8.000 Beschäftigten in der PCK-Raffinerie verloren über 7.000 Menschen ihre Arbeit und damit auch ihre Perspektive. Die Papierfabrik entließ die Mitarbeitenden, die Schuhfabrik schloss, das Betonwerk ebenso. Die Arbeitslosenquote stieg auf 25%. Zu viele Menschen verließen diese Region. Die Bevölkerungszahl hatte sich bis in die 2000er mehr als halbiert. Der Wohnblock, in dem ich aufwuchs, existiert heute nicht mehr. Auch die Kita, die Schulen, die alte Musikschule, das ganze Wohnviertel. Kurz gesagt, die Orte meiner Kindheit. Die Wendejahre haben viele vor riesige Herausforderungen gestellt. Aber die Menschen vor Ort sind daran gewachsen und haben ihr Schwedt an der Oder mit ihrer Erfahrungsstärke zu dem gemacht, was es heute ist. Lebenswert. Eine wieder wachsende Stadt. Rund 34 Menschen sind heute hier zu Hause. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns die aktuelle weltpolitische Lage nicht ausgesucht. Wir können sie nicht ignorieren. Das Ölembargo gegen Russland ist der Versuch, die Maschinerie eines Kriegstreibers nicht weiter anzuheizen. Das Schließen der Erdölleitung Druzhba hat natürlich Folgen für die Wirtschaft und für die gesamte Region, ja, für den ganzen Osten Deutschlands. Und wir tragen alle gemeinsam die Verantwortung, die Menschen und Unternehmen, die von dieser einschneidenden Maßnahme am härtesten getroffen werden, zu unterstützen. Und die Bundesregierung wird handeln mit Kurzarbeiterregelungen, mit umfangreichen Wirtschaftshilfen und sie sorgt dafür, dass Öl über andere Wege ins Land kommt. Sie schreiben in Ihrem Antrag, in Schwedt Wasserstoff zu produzieren, ist kein Realitätsbezug. Das ist falsch. Wir wissen alle, dass die Zukunft der PCK-Raffinerie nicht im Öl liegt. Die Lösung sind synthetische Kraftstoffe. Die Umstellung ist lange geplant. Die jetzige Situation bietet die Herausforderung, aber auch die Chance, diese Prozesse deutlich zu beschleunigen. Aber dies kann selbstverständlich nur mit der Unterstützung des Bundes gelingen. Und es kann nur mit der Erfahrungsstärke der Menschen in dieser Region gelingen. Sie wissen, wie man aus Krisenkraft schöpft. Sie wissen, wie man eine Transformation gestaltet. Denn sie haben es schon einmal selbst getan. Einst entstanden Städte, Wirtschafts- und Handelszentren an Flüssen. Flüsse sicherten Energie und Mobilität, so entstand auch Schwedt, an der Oder mitten in Europa. Erneuerbare Energien sind unsere neuen Flüsse. Dort siedeln sich die Unternehmen an, dort wächst die Wirtschaft. Gute aktuelle Beispiele sind Intel in Magdeburg oder Tesla in Grünheide. Der Antrag der AfD täuscht Menschen vor, dass alles so bleiben könnte, wie es war. Krieg und ein Mann, der nicht existiert, das ist polemisch und höhnisch und bietet keine Antworten auf die Probleme dieser Zeit. Sie verkaufen die Menschen für dumm mit ihren guten Theorien. wird es kein wirtschaftsstarkes Deutschland und Europa geben. Ihr Handeln ist grob fahrlässig. Was lernen wir daraus? Erneuerbare Energien sind nicht nur Freiheitsenergien, sie sind auch Arbeitsplatzenergien für das Wachsen einer neuen Wirtschaft, einem Werk, an einem Waldrand und im gesamten Osten. Vielen Dank.
Der Kollege Andreas Jung hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Kollegin, liebe Kollegen, Frau Präsidentin, Herr Kollege Cottret, ich halte Ihnen entgegen, jede Woche, in der in diesem Krieg aus Deutschland Geld an Putin fließt, ist eine schlechte Woche. Es ist eine schlechte Woche. Es ist eine schlechte Woche, weil ein Embargo bei Kohle, das wir haben, und bei Öl, das kommen muss, die Antwort ist auf einen völkerrechtswidrigen Krieg, der von Putin ausgeht. Mit einem Kriegsverbrecher kann kein freundlicher Handel stattfinden. Es ist auch kein freundlicher Handel. Es wird seitens Russland schon jetzt Energie als wirtschaftliche Waffe gegen uns eingesetzt, beginnend mit der Nichtbefüllung der Gasspeicher. Und deshalb ausdrücklich, wir halten den Weg, wegzukommen von russischen Importen, unsere Zahlungen zu stoppen für den richtigen Weg, so schnell wie das möglich ist. Deshalb beim Gas mit schnellen Schritten, so schnell wie möglich, und bei Kohle und Öl mit einem Embargo. Es ist der richtige Weg, es findet unsere Unterstützung. Und die Bundesregierung hat mitgeteilt, nach Prüfung und Vorbereitung, dass ein Ölembargo für Deutschland handhabbar ist. Darauf stützen wir auch unsere Erwartung, dass es konkrete Antworten gibt für Schwedt, für das Unternehmen, für die Mitarbeiter dort, dass es konkrete Antworten gibt zur Sicherung der Versorgungssicherheit in Deutschland insgesamt, in Brandenburg und in Berlin speziell. Diese Antworten sind in Arbeit. Sie müssen jetzt noch konkreter werden. Wir verlassen uns darauf und stützen uns darauf, dass diese Antworten kommen. Und ich will dann auch in diesem Zusammenhang, weil Sie Ungarn angesprochen haben, sagen, unsere Erwartung ist, dass wenn dieses Embargo kommt, dass es so konsequent wie möglich umgesetzt wird, dass es so wenig Ausnahmen wie möglich gibt. Es muss Putin treffen. Und wenn Geld für Öl, wenn für Geld unterbrochen wird, dann wird es ihn treffen, weil er mit Öl mehr Geld verdient als mit Kohle und mit Gas. Es trifft ihn und man muss es so abstützen, dass Schiffe aus der EU kein Öl aus Russland transportieren, dass die nicht versichert werden, dass es keine Dienstleistung gibt, eine konsequente Umsetzung dieses Embargos, das ist unsere Erwartung an die Bundesregierung bei den Verhandlungen in Brüssel. Und wir drängen darauf, beim Öl, beim Gas, insgesamt bei russischer Energie, dass jetzt die Vorbereitungen getroffen werden, dass jetzt die Vorbereitungen verstärkt werden, dass wir ohne russische Energie über den nächsten Winter kommen. Es ist gut, dass Minister Habeck jetzt angekündigt hat, eine breit angelegte Energiesparkampagne. Wenn die Ende Mai, Anfang Juni kommt, dann ist sie nicht zu spät. Sie ist dringlich. Wir erwarten, dass es ein Förderprogramm gibt, ein Anreizprogramm für Heizungsoptimierung. Wenn massenhaft Heizungen optimiert werden, dann wird es einen wichtigen Beitrag leisten. Da ist jetzt die Zeit dafür. Es ist jetzt die Zeit, das auf den Weg zu bringen, es vorzubereiten. Es gibt in Italien seit dem 1. Mai eine Regelung, dass in öffentlichen Einrichtungen mit den Klimaanlagen die Temperatur nur auf 27 Grad runtergekühlt werden kann und nicht weiter. Wir erwarten, dass es für öffentliche Einrichtungen seitens der Bundesregierung Vorschläge gibt, was ist hier an Einsparungen möglich und vertretbar. Wir erwarten, dass es insgesamt einen Plan gibt, wie wir uns jetzt vorbereiten, wie wir Strom, der in Gaskraftwerken erzeugt wird, kompensieren können, wie wir Einsparungen umsetzen können, wie wir im gesamten Kontext uns jetzt darauf vorbereiten, dass wir auch ohne russische Energie gut durch den nächsten Winter kommen können. Es hat zwei Seiten. Das eine, es geht darum, die Zahlungen so schnell wie möglich zu stoppen. Und das andere, es geht darum, uns unabhängig zu machen. Beides ist richtig. Wenn hier Vorschläge vorgelegt werden, unterstützen wir die. Wir drängen darauf, dass die gemacht werden. Und in diesem Sinne werden wir diese Debatte führen. In diesem Sinne erwarten wir Vorschläge in Deutschland. Und in diesem Sinne unterstützen wir ein Eintreten der Bundesregierung in Brüssel. Herzlichen Dank.
Das Wort hat der Kollege Dieter Janicek für Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Cottret, Sie haben ja im März in einer Debatte hier eine russische Verschwörungstheorie verbreitet, in der Sie behauptet haben, der Westen hätte Biowaffenlabore in der Ukraine, und das wäre dann ein Grund sozusagen für die russische Invasion. Und so passt auch der heutige Antrag wieder in Ihre Verschwörungserzählung, dass Sie nicht begreifen, warum wir diese Maßnahmen nämlich tätigen. Ich erkläre es Ihnen noch einmal. Russland hat einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine eingeleitet, und wir als Europäische Union haben uns entschieden, unsere Volkswirtschaften vollständig abzukoppeln von der russischen Volkswirtschaft. Und warum haben wir das getan? Weil wir nicht möchten, dass Russland erneut in der Lage sein wird, auf unsere Kosten seine eigenen Armeen auszurüsten und andere Länder anzugreifen. Und das ist der Grund, warum wir das tun heute. Und trotzdem ist es richtig, auch offen zu sagen, dass das auch Kosten für uns bedeutet. Robert Habeck war in Schwedt, Robert Habeck ist in Leuna gewesen und hat den Menschen dort auch Zusagen gemacht, dass wir helfen werden, dass wir auch entsprechend, indem wir jetzt mit Polen zum Beispiel Übereinkommen schließen, sicherstellen, dass die Raffinerie in Schwedt eine Zukunft hat und dass wir in der Zukunft dann darüber hinaus auch über das Thema Wasserstoff, erneuerbare Energien, da tun wir jetzt schon sehr viel. Wenn Sie heute durch den Osten fahren, die Windräder, die würden wir gerne in Bayern haben, die wir im Osten haben. Uns fehlt die Energie, dort ist sie jetzt da. Sie haben es die ganze Zeit bekämpft und ruinieren damit letztlich Ihre eigenen Regionen, auch mit Ihrer Fremdenfeindlichkeit, die Sie immer vor sich her tragen. Der entscheidende Punkt aber ist, was Sie auch nicht verstehen, ist, dass das alles Vergangenheit ist, was Sie beschwören. Was möchten Sie denn erreichen? Eine weitere Abhängigkeit vom russischen Erdgas, Öl und Kohle? Wollen Sie das zur Abstimmung stellen in Deutschland, im Deutschen Bundestag, vielleicht sogar in Ihrer Wählerschaft? Oder wollen Sie vielleicht mal in die Zukunft blicken, nämlich das Zeitalter von Energieeinsparung, erneuerbaren Energien, grünem Wasserstoff, gigantischen Investitionen, die wir hier auf den Weg bringen? Das hat doch nicht nur begonnen, das ist voll im Schwung. Und die Europäische Union hat sich committed, Andreas Jung, wir alle gemeinsam, zu sagen, wir wollen diesen Weg gehen. Und Sie sind ganz alleine. Sie sind ganz alleine mit dieser Haltung zu sagen, Sie wollen den russischen Weg gehen. Die russische Volkswirtschaft ist eine der schlechtest diversifiziertesten Volkswirtschaften, die wir überhaupt in Europa im eurasischen Bereich haben. Die haben nichts mehr außer Öl, Kohle und Gas. Sie haben keine Modernisierung vorgenommen, keine Digitalisierung. Sie haben auch nicht es geschafft, sich in irgendeiner Weise auf die Zukunft einzustellen. Und die Zukunft, das ist das, was die Bundesregierung mit weiten Teilen der Opposition und der Unterstützung auch voranbringen, erneuerbare Energien, Einsparungen, nach vorne gehen, investieren, den Wohlstand halten mit diesen Bedingungen und bitte nicht zurückschauen und sagen, wir wollen mit den Zaren der Vergangenheit die Zukunft schaffen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen das so machen, wie wir es gemacht haben und vorantreiben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und vielleicht denken Sie mal ein bisschen nach.
Der Kollege Alexander Ulrich spricht für die Fraktion Die Linke.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen, und deshalb ist es auch notwendig, über Sanktionen nachzudenken. Wir erinnern aber die Bundesregierung an ihr Versprechen, auch an die deutsche Bevölkerung, dass die Sanktionen uns nicht härter treffen dürfen wie Putin und Russland. Und beim Ölembargo ist das aber leider der Fall. Wir haben letzte Woche schon als Linke hier eine Aktuelle Stunde in den Bundestag eingebracht und haben darauf hingewiesen, was das bedeutet für Ostdeutschland, für Berlin, was Öl angeht, aber auch für die Region um Schwedt mit Tausenden von Arbeitsplätzen. Und wir haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass ein Teil, letzte Woche gab es viele Diskussionen mit Inflation und höhere Preise, dass wir auch dazu beitragen mit diesem Ölembargo, dass Preise und Inflation weiter steigen. Und der lachende Gewinner dabei ist leider den, den Sie damit schaden wollen. Denn Russland hat dadurch keine geringeren Einnahmen. Zum einen, weil wir ja das erst bis Ende des Jahres umsetzen wollen. In dieser Zeit steigen sogar die Preise. Putin verdient an dieser Debatte. Und er wird auch Ende des Jahres dann soweit sein, auch dieses Öl irgendwo anders in der Welt zu verkaufen. Das heißt, wir schaden mit einem Ölembargo hier uns selbst und tausende Arbeitsplätze. Und deshalb lehnen wir als Linke das ab. Und auch wenn die AfD jetzt diese Woche uns nachrennt bei dieser Debatte und ist das ein oder andere dann nicht falsch, wenn sie uns abschreiben. Aber noch einmal, Herr Jung, ich kann es auch nicht verstehen, dass Sie hier sagen, jeden Tag, wo wir sozusagen das bezahlen, bezahlen wir Putin und seinen Krieg. Aber in dieser Konsequenz müssen Sie dann auch sagen, sofort raus, auch aus dem Gas. Und damit würden Sie, das wissen Sie selbst, die deutsche Industrie sagt Ihnen das doch jeden Tag, wer aus Gas und Öl aussteigt, gefährdet Hunderttausende Arbeitsplätze. Und es ist gut, dass hier nochmal klar geworden ist, die CDU-CSU-Fraktion spielt mit Hunderttausenden Arbeitsplätzen in diesem Land. Wir haben deshalb letzte Woche Ihnen gesagt, wir brauchen Ausnahmeregelungen für Ostdeutschland. Wir wiederholen diese Forderung. Weil ansonsten geht hier wirklich Ende des Jahres bei vielen sprichwörtlich das Licht aus. Und die Preise werden immer wieder weiter steigen an den Tankstellen. Es gibt ja Experten, die sagen, da könnte sogar Preise von 3 Euro aufgerufen werden für Diesel und Benzin. Und das sage ich schon, das ist etwas, was die Grünen auch mal lernen müssen. Auch beim Thema Energiewende müssen auch die sozial Benachteiligten in diesem Land das mitgehen können. Die Menschen in diesem Land werden die Klimapolitik und den Umstieg auf erneuerbare Energien dann mitmachen, wenn auch sie das bezahlen können. Und darauf geben Sie keine Antworten. Und Habeck sagt sogar noch, dann werden wir halt Wohlstand verlieren. Die Menschen, die irgendwo in Schwedt oder woanders wohnen oder jeden Tag mit ihrem Auto vom flachen Land in die Stadt zum Arbeitsplatz fahren wollen, brauchen Antworten, aber nicht solche wohlfeile Reden von Menschen, die über 20.000 Euro im Monat verdienen. Und wir ergänzen in dieser Woche auch unsere Debatte, wir müssen endlich auch die Ölkonzerne heranziehen mit einer Übergewinnsteuer. Schauen Sie sich an, was die zurzeit für einen Reibach machen, das muss steuerlich abgeschöpft werden. Vielen Dank.
Der Kollege Michael Kruse spricht zu uns für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf den Tribünen hier im Raum sitzen in dieser Minute sehr viele junge Menschen. Diese jungen Menschen, die da oben sitzen, sitzen da vermutlich zum allerersten Mal. Diese jungen Menschen bekommen einen Eindruck davon, wie das Parlament miteinander diskutiert. Ich bin überzeugt, dass jeder Einzelne und jede Einzelne, die jetzt gerade hier oben auf der Tribüne sitzt, in der Lage wäre, die peinliche Argumentation, die wir hier von den beiden Außenseiten von links und rechts gehört haben, im Keim zu zerlegen. Weil das, was Sie hier tun, ist dermaßen atemberaubend, dass man es auch nicht unwidersprochen stehen lassen kann. Ich habe mir kurz überlegt, wenn der Wladimir Putin hier im Haus jetzt eine Debatte anmelden dürfte, wie wäre der Titel dieser Debatte? Und ich habe mir überlegt, er könnte ungefähr so lauten: Kein Ölembargo, Schutz für Bürger und Unternehmen. Denn was dieser Titel tut, ist ja, er versucht auf eine ganz perfide Art und Weise einen Zusammenhang herzustellen zwischen einem Schutz für all die Menschen, den wir hier im Raum als Volksvertreterinnen und Volksvertreter verpflichtet sind, indem sie so tun, als wenn wir uns von Russland unabhängig machen, wir die Menschen nicht mehr schützen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und deswegen ist schon Ihre Titelanmeldung Hohn und Spott für dieses Hohe Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber können wir auch einfach mal in Ihr Wahlprogramm schauen?
Nee, haben Sie auch nicht getan. Ne? Es ist grundsätzlich eigentlich auch ein Fehler. Ich zitiere mal aus Ihrem Wahlprogramm. Scheint ja richtig auf Protest zu stoßen bei Ihnen, wenn man aus Ihrem Wahlprogramm zitieren möchte. Wahnsinn. Also, ich lese mal draus vor. Wir lehnen es ab, dass sich die Bundesregierung zunehmend als Unternehmer versteht und betätigt. Das ist aber genau das, was Sie hier jetzt eingefordert haben. Also Sie müssen sich dann ja auch schon mal entscheiden, ob Sie jetzt den Weg gehen wollen, den Sie uns sonst immer vorschlagen. Sie beschweren sich, dass ich das jetzt hier vorträge, aber Sie haben es ja aufgeschrieben. Oder ob Sie den Weg gehen wollen, den Sie in der Aktuellen Stunde vorschlagen. Wir können für die regierungstragenden Fraktionen sagen, und ich freue mich, dass sich auch die Union in dieser Haltung angeschlossen hat. In Europa wurde ein Angriffskrieg begonnen, und zwar von Russland. Sie, und gerade Sie auch, Herr Cottret, der Sie hier heute gesprochen haben, Sie sind regelmäßig nicht mal in der Lage, an diesem Pult hier festzustellen, dass Russland diesen Krieg begonnen hat. Sie sind regelmäßig 5, 6 Minuten an diesem Rednerpult, ohne einmal zu erwähnen, wer hier gerade Menschen in Europa abschlachtet. Und von Ihnen jetzt einen solchen Antrag zu bekommen, dass der Gipfel der parlamentarischen Frechheit in dieser Legislaturperiode, meine Damen und Herren. Und dass Ihnen in Ihrer politischen Verwirrung, die Linke auch noch folgt, das finde ich wirklich bemerkenswert. Und dann sagen Sie, ja, wir müssten ja in unserer Konsequenz auch aus Gas aussteigen. Aber was? Haben Sie mal auf die Tagesordnung morgen geschaut? Da ist das LNG-Beschleunigungsgesetz drauf. Das haben wir in der letzten Woche eingebracht. Das werden wir in dieser Woche beschließen. Das wird übermorgen im Bundesrat behandelt. Das wird zum 1. Juni dann in Kraft treten. Wissen Sie was? Das ist das schnellste Gesetz, was in dieser Legislatur und wahrscheinlich in den ganzen letzten Jahren durch dieses Haus gelaufen ist. Und was tun wir damit? Wir machen uns unabhängiger von russischem Gas, weil wir dafür sorgen, dass in Deutschland und auch in Europa LNG-Importinfrastruktur geschaffen wird. Diese Infrastruktur wird benötigt, damit wir uns unabhängig machen von russischem Gas. Ob beim Öl, bei der Kohle oder beim Gas. Wir sorgen dafür, dass Wladimir Putin, der Geldhahn, aus Deutschland abgedreht wird. Und in Ihrer und in Ihrer Interessenslage ist genau das Gegenteil verhaftet. Dann machen Sie sich aber auch mitverantwortlich für all das, was dort passiert. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.
Für die AfD-Fraktion spricht Dr. Malte Kaufmann.
Ja, Herr Kruse, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kruse, hätten Sie heute die Nachrichtenmeldungen gelesen, dann hätten Sie festgestellt, dass dieses Thema kein Ölembargo eben gerade heute nicht von Russland kam, sondern von den Vereinigten Staaten von Amerika, die das nicht haben wollen und Druck auf Europa ausüben. So ist die Wahrheit. So viel zu Ihren Verschwörungstheorien, die Sie hier verbreiten. Seit 24 Jahren sitzt die SPD nahezu ununterbrochen in der Bundesregierung, hat kräftig daran mitgewirkt, unser Land in eine völlig unverantwortliche und energiepolitische Abhängigkeit zu bringen. Die Folge: Wir können heute auf russisches Öl und Gas eben nicht verzichten, ohne dass es zu massiven Problemen in unserem Land kommen wird. Was sind die Wirkungen und Nebenwirkungen eines Embargos? Die eine Reaktion ist völlig klar, mein Kollege hat es ausgeführt. Russland verkauft sein Öl dann eben an China und Indien und Pakistan, andere Länder, vielleicht sogar zu einem verbilligten Preis. Das wird unserer eigenen Wirtschaft zusätzlich schaden. Die leidet nämlich heute schon unter ihren gewollt absurd hohen Energiepreisen, meine Damen und Herren. Und was ist, wenn uns Russland als Gegenmaßnahme den Gashahn zudreht? Wenn die Gaskraftwerke nicht anlaufen können zur Stabilisierung ihres rot-grünen Flatterstroms und die Unternehmen aufhören müssen zu produzieren? Und ein weiteres Problem wird von der Regierung einfach vom Tisch gewischt, zuletzt im Ausschuss, Frau Staatssekretärin Brandner, auf meine Nachfrage. Die Take-or-Pay-Klauseln in den Gaslieferverträgen bergen potenziell ein Multimilliardenrisiko für deutsche Strafzahlungen. Der Hinweis auf höhere Gewalt im Falle eines Gasembargos zur Vermeidung solcher Strafen ist dünnes Eis. Und sollte dieses Eis nicht halten, wird es für uns alle richtig teuer. Fazit: Dank der langjährigen Energiepolitik von Schröder, Merkel und jetzt auch Scholz wäre derzeit ein Öl- oder Gasembargo gegen Russland unverantwortlich für unser eigenes Land. Deshalb Finger weg von derartigen Plänen. Vielen herzlichen Dank.
Der Kollege Timon Gremmels spricht jetzt für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Dr. Kaufmann, ja, die SPD hat die letzten 24 Jahre mitregiert. Das ist auch gut so. Und was haben wir die letzten 24 Jahre gemacht? Wir haben dafür gesorgt, dass der Anteil erneuerbarer Energien in Deutschland bei fast 50% ist. Das ist unser Verdienst. Und die erneuerbaren Energien im Bereich der erneuerbaren Energien, dass wir die so ausgebaut haben, insbesondere auch im Bereich des Stroms, sorgen dafür, dass die Abhängigkeit von fossilen Importen heute deutlich geringer ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist doch die Wahrheit. Das ist doch die Wahrheit. Und ich sage Ihnen, ja, das Thema Embargo ist ein sehr kritisches, und da gibt es auch keine leichten Antworten. Und deswegen ist es doch gut, dass diese Bundesregierung auch ohne Ölembargo schon gehandelt hat. Seit Dezember letzten Jahres haben wir unseren Anteil an russischem Öl von 35% auf 12% gesenkt. Das haben wir ganz ohne Embargo geschafft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist auch der richtige Weg, es genau so zu machen. Und das ist aus meiner Sicht in der Tat richtig. Wir haben fast überall uns unabhängig machen können. Und die Achillesferse ist Schwedt. Das ist PCK Schwedt. Das wissen wir alle wegen einer Besonderheit. Dort ist es so, dass die Firma Rosneft 90% Anteil hat und wir an der Ölpipeline Druzhba hängen und es nicht einfach umstellbar ist, wie das in anderen Ölraffinerien in Deutschland der Fall ist. Das gehört doch auch zur Wahrheit dazu. Und deswegen wird es doch besonders schwer sein, diese letzten 12% zu kompensieren und umzustellen. Das ist eine Herausforderung. Und deswegen sagen wir, ja, das, was die EU-Kommission jetzt plant, nicht von heute auf morgen ein Ölembargo, sondern einen Weg aufzuzeigen, innerhalb der nächsten 6 Monate das hinzubekommen, ist der richtige Weg. Weil diese 6 Monate werden wir auch in Deutschland noch brauchen, um den Hafen in Rostock, die Pipeline, auf den Weg zu bringen, zu ertüchtigen. Es ist gerade angesprochen worden, in Danzig gibt es Gespräche, auch mit der polnischen Regierung, auch dort zu gucken, wie dort Schiffe anlanden können, wie das Öl dort dann über die Druzhba-Pipeline, über Danzig Richtung Schwedt kommen kann. Genau das macht diese Bundesregierung ganz. Das ist auch der richtige Weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da danke ich insbesondere auch Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz, der am Wochenende ja auch den Beschäftigten ein klares Signal gegeben hat. Wir werden das nicht auf ihren Rücken ausfechten, sondern wir stehen solidarisch an der Seite der 1200 Beschäftigten in Schwedt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich ist eine Sanktion ein scharfes Schwert, weil 2/3 der Ölverkäufe finanzieren den russischen Staatshaushalt. Bei Gas sind es nur 7%. Das heißt, das wird Putin am Ende des Tages spüren. Aber in der Tat müssen wir aufpassen, dass wir weltwirtschaftlich hier nicht die Energiekosten nach oben steigen. Und natürlich müssen wir auch aufpassen, dass das Öl, was nicht mehr nach Europa und Deutschland verkauft wird, dann nach Indien woanders hingeht. Es ist ja nicht weg. Also die Herausforderungen, die wir haben, sind doch groß und sind nicht klein zu reden. Aber deswegen müssen wir uns doch genau diesen Weg jetzt in Solidarität in Europa miteinander beschreiten. Und deswegen auch mein Appell Richtung Ungarn, Richtung Slowakei, das gemeinschaftlich jetzt auf den Weg zu bringen und hier uns nicht spalten zu lassen, weil dann lacht sich doch auf Putin ins Fäuste, meine Damen und Herren. Deswegen müssen wir das gemeinschaftlich machen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Tagen auf europäischer Ebene da einen guten Kompromiss hinkriegen, der auch die energiepolitische Verantwortung und auch die Verantwortung für die Energiepreise in Europa und in Deutschland mit berücksichtigt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich sage Ihnen, das, was jetzt in Schweden passiert, wäre auch irgendwann passiert, ganz ohne Frage-Embargo, nämlich die Umstellung. Weil wir haben uns doch verständigt in dieser Koalition, bis 2045 klimaneutral zu sein. Das heißt, irgendwann wäre auch dort eine Umstellung, eine Transformation notwendig gewesen. Die ziehen wir jetzt vor und die muss auch finanziell ausgestattet werden. Und da gibt es Zusagen von Herrn Habeck, da hat sich Olaf Scholz am Wochenende auch klar zu committed. Wir werden die Menschen dort nicht allein lassen. Wir werden den Umbau, die Transformationsmaßnahmen in Schwedt mit den Menschen gemeinschaftlich voranbringen. Und es ist auch eine Chance dafür, dass wir jetzt die Erzeugung dort umstellen hin zu Basischemikalien, dass wir die Erzeugung umstellen hin zu synthetischen Kraftstoffen auf der Basis von grünem Wasserstoff. Das ist doch die Zukunft. Wir sorgen dafür, dass die Arbeitsplätze in Schwedt zukunftsfähig sind, meine sehr verehrten Damen und Herren, und nicht rückwärtsgewandt sind. Wir machen das modern, und ich sage Ihnen, wir werden das jetzt einfach nur ein Stück weit beschleunigen, die Transformation, auch sie finanziell abfedern und unterstützen. Und es liegt da eine große Chance drin, weil wir können Schwedt und die dortige Raffinerie hin zu einer Zukunftsraffinerie machen. Das ist die Aufgabe, die diese Bundesregierung wahrnimmt. Das ist eine große Herausforderung. Das ist nicht einfach. Aber wir können das schaffen mit den Beschäftigten, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ihren Familien in Schwedt und in der ganzen Region Brandenburg und in ganz Ostdeutschland. Das ist unsere Aufgabe. Das ist eine Herausforderung. Aber wir gehen diesen beschwerlichen und schweren Weg, weil wir der Auffassung sind, darin liegt eine Zukunft. Die erneuerbaren Energien, das sind die Zukunft. Und dafür brauchen wir gut qualifizierte Beschäftigte auch aus dieser Region. In diesem Sinne, Glück auf, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt der Kollege Jens Köppen das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um es gleich vorwegzunehmen, niemanden, wirklich niemanden lassen die schrecklichen Bilder dieses Krieges unberührt. Und es gibt auch niemanden, der ein schnelles Ende will. Bloß die Frage ist, welche Schritte dazu gibt es? Und ein Ölembargo ist es im Zweifel nicht. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und egal, wie gut es gemeint ist, wir können uns nicht schwächen, wenn wir anderen helfen wollen. Wir müssen vom Ende her denken. Die Forderung nach einem Ölembargo hat zu viel Verunsicherung geführt, Existenzängste geschürt. Und sowohl die Unkenntnis über die Fakten bei der Bundesregierung als auch die Verdrängung der ernsten Lage bei der Versorgungssicherheit haben das noch verstärkt. Hier ist eher der Wunsch Vater des Gedanken. Das Motto, es wird schon irgendwie gut gehen, ist wie ein Ritt auf der Rasierklinge. Und dazu wenige Punkte. In ein paar wenigen Punkten ein paar Anmerkungen. Punkt 1. Es ist kein regionales Problem irgendwo in den fernen, weiten, endlosen Weiten der Uckermark und auch kein rein ostdeutsches Problem. Und ich sage das als Schweder, der eben gerade in diesem PCK auch seine Ausbildung zum Elektrotechniker gemacht hat. Ostdeutschland wird zwar die größte Last tragen, ohne Zweifel, aber die Folgen werden sich auf die gesamte Bundesrepublik Deutschland auswirken. Punkt 2. Die gefährliche Ignoranz der Fakten in der Bundesregierung. Der Besuch von Minister Habeck in der Schwedter Raffinerie hat die ganze Planlosigkeit der Bundesregierung offenbart. Es wurde dort geredet von Arbeitsplätzen. Es wurde dort geredet von Bundeshilfen für Schwedt. Es wurde geredet über die goldene Zukunft des Wasserstoffs in 20 Jahren. Es wurde davon geredet, einen Plan zu haben. Es wurde davon geredet, gute Gespräche zu führen. Aber die Versorgungssicherheit von Rostock bis nach Suhl, das wurde außen vor gelassen. Und dabei, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Erdölpipeline Freundschaft nach Schwedt der Dreh- und Angelpunkt für die Versorgungssicherheit in einem großen Teil der Bundesrepublik. Wie sollen denn 12 Millionen Tonnen Jahresproduktion in Schwedt ersetzt werden? Die Frage bleibt unbeantwortet. Und es ist zu befürchten, dass es erhebliche Versorgungsengpässe im gesamten Osten in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens geben wird. Und meine Damen und Herren, können denn westdeutsche Raffinerien bei der Kapazität aushelfen, bei der fehlenden Infrastruktur? Wie viele TKWs müssten denn jeden Tag dann fahren, vom Westen nach Osten? 3.000? 4.000? Die Frage bleibt unbeantwortet. Wie können 70.000 Tonnen pro Tag über die Erdölleitung Freundschaft ersetzt werden? Keine Antwort. Wie können 32.000 Tonnen pro Tag, die alleine die Raffinerie Schwedt braucht, um einigermaßen effizient zu fahren, ersetzt werden? Keine Antwort. Über die Leitung Rostock, was immer gesagt wird, über die Leitung Rostock kommen lediglich 19.000 Tonnen pro Tag. Und das, wo kommt der Rest her, Frau Staatssekretärin? Keine Antwort. Was denn wirklich über den Hafen Rostock anlanden kann, was wirklich über den Hafen Rostock anlanden kann, der ja noch viel zu flach ist, die Wassertiefe nicht ausreicht, keine Antwort. Und da komme ich zum Punkt 3, die weltfremde Arglosigkeit der Bundesregierung. Die Diversifizierung der Rohstoffimporte ist eine wichtige Aufgabe, ist überhaupt gar keine Frage. Aber absolut unverständlich ist, wie das Ölembargo von Deutschland aus ohne eine Lösung so massiv vorangetrieben werden kann. Und die Bundesregierung suggeriert sogar, dass die Versorgung über Schwedt mit 2 Schiffen in der Woche irgendwo über Rostock funktionieren kann. Der Rest würde dann irgendwo aus Danzig kommen. Das bringt mich zum dritten Punkt. Offene Fragen, oft gestellt im Ausschuss und überall, nicht beantwortet. Welche 2 Schiffe sind das? Welche Kapazität haben diese Schiffe? Können die Schiffe über den Hafen Rostock angefahren werden, weil er zu flach ist? Muss der Hafen vertieft werden? Wie lange dauert die Ausbaggerung? Ist die Vorbereitung schon gemacht? Gibt es Genehmigungen? Ist die richtige Ölmischung für die Raffinerie Schwedt überhaupt verfügbar? Welche Umrüstungen müssen gemacht werden? Und so weiter und so fort. Hier gibt es viele Fragen, die ich noch anmerken könnte. Ölreserve, welche Verträge mit Danzig, alternative Ölimporte oder ist es am Ende das gleiche russische Öl, das wir über eine andere Flagge dann über die Leitung bekommen? Wie sieht die Logistik aus? Und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, es mag sein, dass es renitente Fragen sind, aber bevor man ein Ölembargo macht, muss man Fragen beantworten. Die bleiben unbenannt an oder sind im Nebel der Worthülsen nicht mehr zu erkennen. Und das Prinzip Hoffnung ist mir aus der Sicht der Lage und der Ernsthaftigkeit zu wenig. Und ich schließe mich daher der Bundesregierung, der brandenburgischen Landesregierung an, die gesagt hat, jede Woche ohne ein Embargo ist eine gute Woche. Vielen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen spricht die Kollegin Ingrid Nestle.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Anträgen der AfD können wir natürlich nicht zustimmen, auch wenn sie wieder so ein bisschen Wolfs im Schafspelz daherkommen. Deswegen lohnt sich einmal in die Begründung zu schauen. Dort schreiben sie nämlich, die Bundesregierung habe klarzustellen, dass die Bringschuld nur, so sagen sie, gegenüber dem deutschen Volk gilt und bringen das in den Zusammenhang damit, dass durch ein Ölembargo Öl deutlich teurer werden könnte. Ich bringe es mal zusammen, was das bedeutet. Ja? Sie sagen, egal, ja, Ihnen ist es egal, dass die Städte zerbombt werden in der Ukraine. Ihnen ist es egal, dass Frauen vergewaltigt werden. Sie sagen, was kümmert es uns, ja, wenn dort Hunger und Not herrschen? Hauptsache, die Preise gehen nicht nach oben. Sie haben es genauso in der Begründung zusammengebracht. Und deswegen wird es eine Freude sein, gleich zu diesem Antrag mit Nein zu stimmen. Ich bin auch sehr stolz, dass die Mehrheiten in unserem Land ganz andere sind und dass die Menschen in diesem Land solidarisch sind mit der Ukraine und dass sie nicht sagen, Hauptsache der Ölpreis stimmt, was auch immer dort passiert, sondern dass sie sagen, es ist unsere Verantwortung, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass dieser Krieg, dass dieser Angriffskrieg in der Ukraine endet. Die Mehrheit der Menschen möchte solidarisch in der Ukraine sein. Arbeitsplätze gehen gerade nicht dadurch verloren, dass wir uns um Schwedt kümmern. Die Zukunft von Schwedt, die liegt doch nicht bei Rosneft. Putin hat doch gerade erst bewiesen, durch seine Aktion bei Gazprom Germania, wie schnell er bereit ist, Unternehmen in Deutschland aufzugeben und aktiv kaputt zu machen. Das war nämlich sein Plan, wenn Robert Habeck ihn nicht davon abgehalten hätte. Die Zukunft der Arbeiter in Schwedt, die liegt doch nicht bei Rosneft. Die Zukunft der Arbeiter in Schwedt, dafür kämpft Robert Habeck seit Wochen. Das ist die Chance, die Sie haben. Und tatsächlich ist Lob auch angebracht dafür, dass diese Bundesregierung Kurs gehalten hat, mit ruhiger Hand, sowohl in den Zeiten, als es so klang, als sei nur Deutschland gegen ein Ölembargo und alle Finger auf uns zeigten, genauso wie jetzt, wo mit sorgfältiger Vorbereitung die Bundesregierung geklärt hat, dass wir mit einem Ölembargo zurechtkommen, nicht ohne irgendwelche Ruckeligkeiten. Und ja, wenn es am Berliner Flughafen dann mal nicht ganz so viel Kerosin da ist, das mag sein, aber dass wir damit zurechtkommen und genauso jetzt mit ruhiger Hand diese Linie weiterfahren, wo plötzlich die Positionen dagegen kommen und sagen, oh, Ölembargo auf keinen Fall. Und ich will nur daran erinnern, die Situation ist genauso neu, wie die Corona-Pandemie für uns war. Und deswegen ist es bemerkenswert, mit welcher Klarheit die Regierung Führung bewiesen hat in dieser Zeit. Und da hilft es auch nicht, Herr Köppen, dass Sie behaupten, wir würden die Augen schließen vor der Versorgungssicherheit, sie außer Acht verlassen. Seit Wochen und lange bevor Sie von der Linken letzte Woche die Aktuelle Stunde eingebracht haben zu den Arbeitsplätzen in Schwedt, hat Minister Habeck sich auseinandergesetzt mit Ölmischungen, die man braucht, mit Tanklastkapazitäten, mit Pipeline-Durchmessern. Ja, und er hat genau das uns vorgerechnet. Und wenn Sie es nicht hören wollen, er hat es uns trotzdem vorgerechnet.
Frau Kollegin, Sie kommen zum Ende.
Ich komme zum Ende. Sehr verehrte Damen und Herren, Herr Ulrich, Sie haben gesagt, auch die Grünen müssen lernen, dass es um Wohlstand geht. Ich glaube, auch Sie müssen mal mitbekommen, dass die Preissteigerungen im Moment eindeutig an den Fossilen liegen. Wir setzen auf erneuerbare Effizienz und Energie sparen. Danke.
Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 1862 und 1863 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es andere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so.